Wolken am Boden. Kannst du den Nebel sehen? Erstes Kapitel. Kaltes Wasser. Kannst du den Nebel sehen? Ich war gerade an Justin, der am Fenster stand, vorbeigelatscht. Jetzt ging ich ein paar Schritte rückwärts und sah raus. Klar, Mann. Es war deutlich sichtbar. Um ehrlich zu sein, sehe ich gerade nur Nebel, und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, wir sind eingeschneit. Nachdenklich runzelte er die Stirn. Genau das ist der springende Punkt. Wenn du rausschaust, siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Was für ein Vergleich. Ja, klar. Oder vor lauter Zügen den Bahnhof nicht, wodurch man dann nur Bahnhof versteht. Er war begeistert. Ja, genau, und wollte er ausholen. Doch diesmal blieb ich verschont, da meine Erzieherin mich heranwinkte. Patricia, komm mal her. Ich hasse diesen Namen. Sie haben mich einfach so genannt, weil ich meinen ganz schlicht nicht mehr wusste. Aber eins wusste ich. Patricia hieß ich unter Garantie nicht. Als ich 11 war, hatte ich einen Autounfall. Meine Eltern kamen dabei ums Leben und ich verlor mein Gedächtnis. Ich konnte mich einfach an nichts erinnern. Meine Eltern wurden nie identifiziert, da der Wagen nicht mal angemeldet gewesen war. Hieß also im Prinzip, dass ich wahrscheinlich von einem Gangsterpärchen abstammte. So ein Pech aber auch. Man merkte schon, dass die meisten Erzieherinnen nur darauf warteten, dass meine kriminelle Ader bald durchbrach, dass ich anfange, fremde Wertgegenstände unter meinem Kopfkissen zu bunkern oder mit Brotmessern Zielwerfen auf dicke Kinder zu üben, bis ich die Perfektion erreicht hatte, dass eines dieser stumpfen Messer auch mal stecken blieb oder ich einfach beim Fahrradfahrer ein Fahrrad lieh und es nicht zurückbrachte. Mies gelaunt stiefelte ich hinter Kim, der Erzieherin, hinterher. Vor einer Tür blieb sie stehen. Sie legte die Hand auf die Klinke. Da drin ist eine Frau, die behauptet, deine Oma zu sein. Ahahahaha, antwortete ich gekünstelt. Sie hatte mich schon einmal so reingelegt. Das war fies gewesen und es würde nicht nochmal funktionieren. Seitdem nannte ich sie Acid Kim. Es ist wahr. Die Stimme gehörte eindeutig meiner Lieblingserzieherin. In Klammern, die einzige, auf die ich überhaupt irgendwie hörte. Oh, sagte ich tonlos. Und wie kommt sie da drauf? Fernsehen? Hätte ich mir ja denken können. Kaum im Fernsehen meldeten sich alte, einsame Frauen, die sowieso noch eine Enkelin brauchten, die doch für ihre liebe Omi das Haus putzte und Zwieback einweichen würde, damit Omi nicht mehr kauen musste, sondern nur noch schlucken. Bravo, meine Laune halbierte sich. Was für ein Glück, dass die Laune eh schon auf dem Nullpunkt war. Und ja, ich weiß, 0 durch 2 ist nicht lösbar. Und genau so fühlte ich mich gerade in dieser Situation. Das hat man nun davon. Den Stein ins Rollen gebracht hatte wieder Kim. Wer sonst? Unsere supertolle Acid Kim hatte nämlich einen Bekannten, der einen kannte. Der einen anderen kannte, der wiederum noch einen anderen kannte. Und der kannte wieder einen, der so eine Frau kannte. Und die kannte einen und der hatte einen Bekannten, der eine kannte, die einen Schwager hatte. Der eine kannte, die einen anderen Schwager hatte und der kannte wieder einen und der war Regisseur. Obwohl er eigentlich Friseur war. Wie auch immer. Kim erzählte von dem Mädchen ohne Gedächtnis. Wie bei der Stimmpost wurde wieder was hinzugefügt und was weggelassen. Besagter Regisseur war sehr schockiert, als er mich sah. Da ich weder sabberte, noch apathisch umherwirbte, geschweige denn Geräusche von mir gab, als wäre ich ein Erdmännchen, weil ich dachte, ich wäre ein Erdmännchen. Erdmännchen? Was zur Hölle? Ist klar. Wider Erwarten fand er meine Story noch interessanter. Und er kannte nämlich wieder einen, der eine kannte und die arbeitete beim Fernsehen. Fernsehgirl fand meine Story so knüller, in Klammer Zitat Ende, dass sie zusammen mit dem Regisseur, der ja eigentlich Friseur war, einen Bericht machte, der dann irgendwann sonntagnachts im Fernsehen kam. Et voilà, schon hatte man freie Auswahl unter 4000 Omas. Kann sie es denn beweisen? Fragte ich. Nun ja, sie sieht aus wie du, nur eben älter. Damit machte Acid Kim die Tür auf. Die Frau, die da saß, sah mich kalt an. Sie war sehr fein gekleidet und passte einfach nicht ins Bild eines Waisenhauses. Warum tut man mir das an? Wenn ich hätte wissen wollen, wie ich in 50 Jahren aussehe, dann hätte ich darum gebeten. Ich setzte mich. Sie schenkte mir ein kurzes, freudloses, 2 Sekunden lang andauerndes Lächeln. Schön, das ist sie. Ich weiß es. Beweise? Sagte ich. Ich gehe doch nicht mit irgendjemandem mit, nur weil der aussieht wie ich. Oder so. Du bist mit 8 in einen rostigen Nagel getreten. Du müsstest eine Narbe am linken Fuß haben. Hab ich nicht. Hast du doch. Gar nicht. Zieh den Schuh aus. Widerwillig zog ich meinen Schuh aus und streckte ihr meinen Käsefuß entgegen. Dazu war ich sogar extra aufgestanden. Es freut mich zu sehen, dass du immer noch sehr gut gedehnte Muskeln hast, meinte sie nur. Sie macht heimlich Ballett, petzte Acid Kim sofort. Meine scheinbare Oma deutete auf einen Punkt an meiner Fußsohle. Da ging der Nagel rein und hier oben kam er wieder raus. Triumphierend deutete sie auf eine kleine Narbe, die ich noch nie vorher bemerkt hatte. Mit einer Drehung setze ich mich wieder hin und zog meinen Schuh wieder an. Woher wissen Sie das? Ich bin deine Oma. Oh, Freude, meine Oma, der Eisdrachen. Na schön, Sie haben gewonnen. Was haben Sie jetzt vor? Dich mitnehmen natürlich, und zwar sofort. Jetzt? Ja, meinst du, ich fahre zweimal? Und beeile dich, wir haben einen weiten Weg vor uns. Stumm ging ich raus. Kaum hatte ich die Tür geschlossen, wurde ich auch schon von Justin unter den Arm geklemmt und in die Besenkammer gezogen. Lin, denk an meine Worte. Wenn du nur Nebel siehst, schließ die Augen. Manchmal schwarz, vertrauter als weiß. Damit umarmte er mich und drückte mir einen Kuss auf den Mund. Ach, ich freu mich ja so. Ich geh schon mal deine Koffer packen. Damit war er verschwunden. Hä? Wer ist eigentlich Lin? Ich war es ja gewohnt, dass Justin Anhänglichkeit und Überschwänglichkeit in einer Person war, aber so doll? Ich runzelte die Stirn. Plötzlich steckte er den Kopf noch einmal in die Besenkammer. Und wenn du einen Tascher triffst, dann mach lieber einen großen Bogen um ihn. Hä? Weg war er. Tascher? Wer war denn jetzt wieder Tascher? Warum steht denn die Besenkammer auf? Fragte Acid Kims Stimme plötzlich. Ich schnappte mir Kehrschaufel und Besen. Wollte mein Zimmer auskehren. Ich ging raus. Und warum kam Justin da eben auch raus? Sie erwartete bestimmt, dass ich jetzt sofort rot wurde und anfing zu stammeln. Er hat mich gerade eben ganz schnell zur Frau gemacht, sagte ich theatralisch und seufzte tief. Ich ging auf sie zu und drückte ihr die Schultern. Ich hoffe, bei dir ist es auch bald soweit. Damit nahm ich Kehrschaufel und Besen wieder auf und rauschte von dann. Tja, als hätte ich noch keinen Freund gehabt. Ich kam in mein Zimmer und staunte nicht schlecht. Meine Koffer waren schon komplett gepackt. Das warf zwei mögliche Fragen auf. Zum einen, wie schnell ist Justin eigentlich? Und zum anderen, wie lange habe ich in dem Besenschrank rumgestanden? Beide warfen wiederum andere Fragen auf. Zu erstens, war Justin etwa ein Halbgott? War er der Weltmeister im Wäsche zusammenlegen? War er vielleicht doch ein heimlicher Ninja? Würde ich jetzt je herausfinden? Und überhaupt, hatte er jetzt ein genaues Bild von meiner Unterwäsche? Und zu zweitens, war ich im Schrank vielleicht in einem Zeitraumkontinuum gelandet? Oder träume ich vielleicht? Kann ich mir überhaupt sicher sein, dass ich im Schrank gewesen bin? Und wie konnte Justin mich eigentlich unter den Arm klemmen, obwohl er gerade mal einen halben Kopf größer und 10 Kilo schwerer war als ich? Und wie spät ist es eigentlich? Was alles wiederum neue Fragen aufwirft, aber das würde jetzt viel zu weit führen, außer vielleicht, wo hat er meine Unterwäsche hingesteckt? Ich verabschiedete mich von Sophia, meiner Lieblingserzieherin, und suchte dann die einzige weitere Person, von der ich mich je verabschieden wollen würde. Doch der Abschied von Justin fiel leider sehr kurz aus. Ich konnte ihn nirgends finden. Ich war irgendwann eingeschlafen. Von der Autofahrt war mein Körper schon ganz steif und es wurde echt Zeit, dass wir mal eine Pause machten. Lin! Lin, wachen Sie auf! Ich rieb mir die Augen. Schon wieder diese Lin. Meine sogenannte Oma konnte ich ja nicht fragen. Die saß in dem Wagen vor mir. Jaha, Madame war, um eine Person in Klammern mich zu holen, mit einem ganzen Konvoi angereist. Wozu? Keine Ahnung. Ich ahnte nur schwach, dass sie wahrscheinlich ein bisschen zu viel Geld haben musste. Denn hinter mir fuhr auch noch ein Wagen. Mit nur einem Fahrer. Und meinen Koffern drin. Und der Koffer war nicht etwa im Kofferraum. Nein, er saß auf der Rückbank. Möchten Sie ein kaltes Getränk? Ach ja, ich saß in einer Art Limousine oder sowas. Doch der Sitz war nicht lang genug, um mich hinzulegen. Und anschnallen sollte ich mich auch noch. Ich streckte mich. Dann schüttelte ich den Kopf. Nein, aber eine Pause wäre nicht übel, sagte ich. Natürlich, Lin. Meine Begleiterin hob eine Hand und machte ein Zeichen. Aha, kapiert. Lin bin dann also ich. Nicht mal das hatte meine Oma mir gesagt. Das wäre auch echt zu viel verlangt gewesen, mir meinen Namen zu sagen. Nee, das konnte man wirklich nicht von ihr verlangen. Aber wenn ich so drüber nachdachte, wusste ich, dass es stimmte. Habe ich auch einen Nachnamen? Fragte ich missmutig. Wollen Sie lieber mit dem Nachnamen angesprochen werden? Meine dauerlächelnde Begleitung lächelte kurz nicht mehr, hatte wahrscheinlich Angst, den Job zu verlieren, wenn mir irgendwas nicht passte. Ich würde ihn gerne überhaupt wissen. Nun lächelte sie wieder. Also, ihr voller Name lautet Lin Etuna Samira Sorel Maria de Yamavese Fihara Sintikis. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das auswendig konnten? Sie lächelte wieder. Sie lächelte irgendwie immer. Nicht lange. Ich bin schließlich ein Elite-Bodyguard. Was? Wir hielten an. Pause, sagte sie. Mein Name ist übrigens nur Maria. Sie stieg aus und hielt mir die Tür auf. Meine Oma und meine Koffer saßen schon mal voraus. Warum brauche ich einen Bodyguard? Fragte ich. Sie wohnen ab jetzt auf dem Land? Na, eben. Ich lief ein wenig auf dem Parkplatz auf und ab, um wieder Leben in meine Beine zu bekommen. Wie weit ist es denn noch? Fragte ich Maria. 3 oder 4 Stunden. Wir fahren von nun an bergauf. Wenn Sie Druck auf den Ohren spüren, schlucken Sie. Möchten Sie ein Kaugummi? Wenn's hilft. Ich sah mich kurz um. Der Parkplatz war sehr klein. Es war eine Mini-Raststätte ohne Klo, aber mit Tischen. Richtig schön am Wald. Sie war ungewöhnlich sauber. Wir waren schon lange nicht mehr auf der Autobahn. Schon hier kam ich mir vor, wie in einer anderen Welt. Bis jetzt hatte ich in der Großstadt gelebt, wo immer was los war. Und wo der Verkehr selbst Schlaftabletten an den Rand des Herzinfarkts trieb. Wo es dreckig war und wo die Kriminalität so hoch war, dass der Prozentsatz Nichtkrimineller niedriger war als der Prozentsatz an Ökos. Trotz allem hatte ich mich wohlgefühlt. Und sie war mein Zuhause. Ich kannte die Stellen, wo es schön war. Ich wusste, was sehenswert war. Und ich kannte die Stellen, wo sich der niedrige Prozentsatz Nichtkrimineller traf. Und man nicht gleich gefragt wurde, Heroin oder Hokain oder DSL. Jetzt würde ich auf dem Land leben. Halleluja, wo jeder jeden kennt und er dann wieder alle anderen kennt und wo alle lästern und jeder den neuesten Klatsch wissen muss, weil er sonst wegen Infomangel einfach dehydriert oder sich was ausdenkt, falls es überhaupt Menschen gab. Ich stieg zurück in das Auto. Die Druckveränderung war wirklich deutlich zu spüren. Wir fuhren schon eine ganze Weile durch ein Waldstück, als Maria plötzlich einfiel, dass wir fast da waren. Keine 10 Sekunden später war der Blick auf einen Berg frei und auf dem Berg stand ein Schloss. Konnte es sein, dass meine Oma mir etwas vorenthielt? Hielt sie es einfach nicht für nötig, mit mir zu reden? Sie warf mich einfach ins kalte Wasser. Sie hatte mir nicht mal gesagt, wo wir hinfuhren oder wie lange wir fuhren. Sie hatte mir nicht mal ihren Namen anvertraut, geschweige denn meinen eigenen. Ich musste mich wohl einfach überraschen lassen. Das gefiel mir gar nicht. Ich hasse das. Ich hasse Überraschungen. Wenn sie mir eine gute Oma sein wollte, dann musste sie wohl oder übel mit mir reden. So von Frau zu Frau. Der Vorhof war klassisch. Ein Springbrunnen vor der Tür, den man umrunden musste, um zu wenden. Pflastersteine. Die Tür war riesig und kunstvoll mit Schnitzereien verziert. Ich stieg aus und streckte mich. Maria huschte zur Tür und schloss sie auf. Sie bedeutete mir voranzugehen. Ich gelangte in eine riesige Eingangshalle. Das ist die Eingangshalle oder auch der Ballsaal, erzählte Maria. Wie bitte? Ballsaal? Aber doch nicht ab und zu auch noch als solchen genutzt. Oh je. An der einen Seite war eine riesige Treppe. Ich schaute zur anderen Seite. Dort war ein Fenster, auch riesig, mit buntem Glas eingelassen. Der Raum war unglaublich hoch. Ich ging in etwa bis zur Mitte, dann drehte ich mich um. Das Gemälde brachte meinen Atem zum Stocken. Unglaublich, flüsterte ich. Ja, stimmte Maria zu. Es war ein Querformat, etwa 4 mal 6 Meter, Meter groß und hatte einen Goldrahmen. Es hing direkt über der Eingangspforte und das Licht der Abendsonne fiel seitlich darauf. Das Bild zeigte 3 Personen, ein Mann mit 30, blonde Haare. Obwohl es nur ein Gemälde war, wirkten seine Augen sprühend lebendig, genau wie sein Grinsen. Die Frau grinste nicht. Sie lächelte vielmehr anmutig. Sie strahlte die Zauberhaftigkeit einer Fee aus. Ihre langen schwarzen Locken fielen ihr geschmeidig über die Schulter und rahmten ihr schönes Gesicht ein. In ihrer Mitte saß ein kleines Mädchen. Mit großen blauen Augen blickte es fragend. Der Mund ein klein wenig zu einem Schmollmund verzogen, als wollte es einfach nicht lächeln, sondern viel eher schlafen oder so. Dennoch hatte es etwas Entzückendes. Da dieses schmollende Etwas eindeutig ich war, war meine logische Schlussfolgerung, dass ich zum ersten Mal ein Bild meiner Eltern sah. Ich war die perfekte Mischung aus beiden. Schon damals hatte ich diese Wellen im Haar, die wohl eher ein schlechter Abklatsch meiner lockigen Mutter waren. Auch waren meine Haare von hellem Haselnussbraun. Das hieß, nicht so braun wie eine Haselnuss, sondern wie eine unreife Haselnuss. Das war zumindest Justins Auffassung. Die Augen waren ganz klar von meinem Vater. Blau und mandelförmig. Damals waren meine Lippen noch nicht so voll gewesen wie die meiner Mutter, aber heute waren sie's. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Ich schüttelte unglaublich den Kopf. Maria nickte. Das Material, ja. Beste Ölfarben. Aber Dienstleistung keinen Cent. Ich schaute sie fragend an. Ihre Oma hat es gemalt. 2 Jahre. Jeden Tag. Wie eine Bekloppte. Wie aufs Stichwort erschien meine Oma oben auf der Treppe. Schreitend ging sie nach unten. Marias Bemerkung hatte sie entweder nicht bemerkt oder sie ließ sie einfach unkommentiert. Lin, egal was du tust, geh niemals in den Wald hinter dem Schloss. So, das wäre geklärt, den Rest besprechen wir morgen. Du gehst nicht in den Wald. Im nächsten Augenblick war nur noch ein Staubwölkchen übrig, denn sie war die Treppe wieder hochgerauscht wie ein tasmanischer Teufel und in einer der 98.000 Türen verschwunden. Diese wiederzufinden wäre wie Memory-Spielen gewesen. Besten Dank, murmelte ich. Geben Sie ihr Zeit. Momentan ist sie nicht sie selbst. Sie ist fix und fertig. Damit nahm Maria mich behutsam am Arm und führte mich die Treppe hoch, vorbei an den 98.000 Türen hinter irgendeiner, von denen meine Oma eben verschwunden war. Wir gingen die Galerie entlang bis zu einer Wendeltreppe. Wo gehen wir hin, fragte ich. Ihre Zimmer sind im 2. Stock, so wie es immer gewesen ist. Wie es immer gewesen ist, echote ich. Ihre Koffer sind bestimmt schon oben, die sind ja vor Ihnen hier angekommen. Wortlos nickte ich. Sie müssen sich ausruhen, Sie müssen schließlich morgen in die Schule. Ich sah sie verständnislos an. Ich muss was? Das war ja schon wieder ins kalte Wasser geschmissen. Besten Dank.